Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Nachgeforscht und auch dieses Mal schnappen wir uns ein oder sagen wir mal vielleicht in diesem Falle sogar anderthalb Computerspiele und schauen sie uns ein bisschen näher an durch eine ganz spezielle Linse. Es geht um Computerspiele, die sich in irgendeiner Form mit geistiger Gesundheit befassen und für dieses Mal vorgeknöpft haben wir uns Sea of Solitude vom deutschen Studio Yomai Games aus Berlin. Und wieder als Expertin für tatkräftige Unterstützung an meiner Seite ist die Ines Hausmann. Hallo Ines.
Hallo André.
Und zur Erinnerung, Ines arbeitet als Psychotherapeutin, das heißt, sie ist eine Frau vom Fach, also jemand, der tatsächlich auch Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt. Und Ines hat jetzt dieses Spiel oder diese Spiele, um die es gehen soll. Wir werden vielleicht am Rande auch über Depression Quest sprechen. Ebenfalls gespielt. Glücklicherweise spielt Ines Computerspiele. Das heißt, jetzt hier ist doppelte Expertise in Ines vereint. Ich erzähle vielleicht eingangs mal was zu Sea of Solitude. Das ist nämlich ein Titel. Ich finde es interessant, über ihn zu sprechen. Er ist aber auch ein bisschen schwierig greifbar. Es ist nämlich nominell ein Spiel über Einsamkeit. Es ist aber auch ein Spiel, das sehr offensiv damit geworben hat, dass es eben das Thema geistige Gesundheit und auch sowas wie Selfcare und ähnliches sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und am ehesten hätte ich gesagt, nach dem Spielen des Spiels damals, geht es unter anderem auch um Depressionen. Deswegen haben wir das auch noch so ganz am Rande, haben wir das Depression Quest auch nochmal mit reingeworfen, um das vielleicht an der einen oder anderen Stelle, da wo es passt, zu zitieren. Ein sehr viel älteres und sehr viel simpleres Spiel, im Grunde genommen ein Text-Adventure, das aber damals Wellen geschlagen hat, ist einer der bekannten ersten Indie-Titel, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Es ist also so, dass man bei Sea of Solitude jetzt nicht mit großem Nachdruck sagen könnte, die Entwickler haben gesagt, wir machen ein Spiel über Depressionen. Darum geht es nicht nach dem erklärten Willen des Entwicklungsstudios. Es sind aber sehr viele Elemente da drin gewesen, von denen zumindest ich in meiner Interpretation angenommen habe, dass es da um sowas wie Depression oder auch eine depressive Verstimmung gehen soll. Und bevor wir jetzt aber näher über Sea of Solitude sprechen und was ich da jetzt irgendwo entdeckt haben möchte, frage ich die Ines erstmal. Ines, was ist überhaupt Depression? Ich habe ja auch eben schon den Begriff genannt. Es gibt ja anscheinend, das ist zumindest mein Verständnis, auch noch eine Unterscheidung zwischen einer Depression und einer depressiven Verstimmung. Das gilt immer so als die Volkskrankheit Nummer 1, eine der größten, verbreitetsten psychischen Erkrankungen überhaupt.
Ja, die Depression ist tatsächlich sehr weit verbreitet, auch eine der psychischen oder eigentlich die psychische Erkrankung, die auch die größten Kosten durch sowas wie Krankschreibungen verursacht. Man geht davon aus, dass ja so, je nachdem, welche Studie man sich so anguckt, so zwischen 15% und 20% der Leute im Laufe ihres Lebens irgendwann mal eine depressive Phase erleben. Davon ja etwa ein Drittel auch mehrere, so etwa die Hälfte. Nur eine und dann nie wieder sowas. Also das heißt, ist es schon verbreitet, es ist eine schwere psychische Erkrankung, gibt immer so drei Kernsymptome, die gedrückte Stimmung, Interessen und Freudlosigkeit und eine erhöhte Ermüdbarkeit und verminderter Antrieb. Das ist so erstmal der Kern und das gibt es in leicht, mittel und schwer. Das wird danach differenziert, wie viele von den Symptomen in welcher starken Ausprägung einfach da sind über mindestens 2 Wochen. Genau, kommt häufig vor als einfach auch Begleiterscheinung von vielen anderen psychischen oder auch körperlichen Erkrankungen, also als Reaktion auf andere schwere Lebensereignisse. Ja, anders als die Schizophrenie aus unserer letzten Folge, etwas, womit viele Menschen einfach irgendwann mal in ihrem Leben in Berührung kommen.
Es ist ja vielleicht auch eine Erkrankung, wo man gerade bei den leichten Verläufen, da ist wahrscheinlich sogar die Grenzziehung schwierig, ne? Da kann man vielleicht sogar sagen, vielleicht hatten es auch viele und würden das aber gar nicht so kategorisieren, sondern sie sagen halt, ja, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da war ich jetzt irgendwie niedergeschlagen und traurig, aber es gab ja auch einen Anlass dafür und dann war das wieder rum. Und umgekehrt würde man vielleicht so aus der Sicht der Expertin dann schon sagen, so ja, das war aber vielleicht schon eine kleine depressive Episode.
Ja, genau. Das kann man so sehen, ja.
Ist dadurch natürlich aber auch ein Thema, zu dem, glaube ich, der Bezug sehr viel leichter fällt. Ne? Also das Thema in Hellblade mit der Schizophrenie und sowas, das ist etwas, wo es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, sich dann einzufühlen und so Gefühle wie Niedergeschlagenheit oder auch Antriebslosigkeit und sowas, das kennt ja wahrscheinlich fast jeder. Es geht ja niemand wirklich durch sein Leben wie so ein Einhorn, das über eine grüne Wiese hüpft.
Genau, das wäre ja auch nicht besonders gesund. Wir sind ja psychisch irgendwie auch, ich sag mal so angelegt, dass wir auch negative Gefühle haben. Jetzt ist es in der Depression eher so, dass ja schon auch Traurigkeit da ist, aber wie du auch sagst, Niedergeschlagenheit in erster Linie, das heißt so ein energieloser Zustand, oft so das Kernsymptom oder eins der wichtigsten Symptome einfach ist.
Ist das umgekehrt vielleicht auch dann das große Problem, weil man hat so ein bisschen den Eindruck, gerade bei Betroffenen, was Depression angeht, die haben, aber korrigier mich, vielleicht siehst du das auch anders, aber ich habe das Gefühl, die haben noch ein viel größeres Problem oder müssen sehr viel mehr ringen darum, dass ihre Erkrankung irgendwie vom Umfeld anerkannt wird, nachvollzogen wird, weil wahrscheinlich so viele Leute selber sagen, ja, ich war schon auch mal lange Zeit traurig und habe Schlimmes erlebt und so, aber da muss man sich halt zusammenreißen und dann geht das wieder, ne? Weil alle kennen so ein bisschen diesen Gefühlszustand, haben aber dann eben mehrheitlich selber die Erfahrung gemacht, ja, das geht wieder weg und da kann man sich ja auch einfach zusammenreißen und haben deswegen Schwierigkeiten zu akzeptieren, wenn Leute eben durch die psychische Erkrankung jetzt in diesem Zustand festhängen und sich daraus auch nicht aus eigener Kraft einfach mal so lösen können.
Genau, das ist tatsächlich ein Problem, was viele haben, ja.
Dann sprechen wir mal über Sea of Solitude. Das ist erstmal dem Genre nach ein Third-Person-Action-Adventure. Da spielt man die Figur der Kay. Und die Kay ist ja, wie gesagt, es geht erstmal vor allem um Einsamkeit und es geht auch so ein bisschen darum, dass sie persönliche Verwundungen hat, dass Dinge in ihrer Vergangenheit geschehen sind, für die sie sich selber Vorwürfe macht oder wo sie selber auch herabgesetzt wurde so als Person und sich mit denen jetzt auseinandersetzen muss und diese Einsamkeit oder aber auch diese psychischen Belastungen, die drückt das Spiel aus, haben dazu geführt, dass sie selber so eine kleine Schattenversion ihrer selbst ist und sie ist jetzt auf einmal in so einer Welt gefangen, auf der sie auf so einer Art großen Ozean, der die Welt überflutet hat, mit einem Bötchen herumfährt. Da schauen noch häufig nur noch die Spitzen von Häusern heraus. Das ist so eine fiktive Version von Berlin, in der man da unterwegs ist. Und diese Welt ist jetzt auf einmal bevölkert von ebenfalls so schattenhaften Monstren, von denen eine ganze Reihe Angehörige ihrer Familie repräsentieren. Also Vater, Mutter und Bruder sind dann jeweils in dieser Spielwelt repräsentiert durch solche großen Monstren, die auch jeweils den Charakter dieser Figuren widerspiegeln. An dieser Stelle auch wieder der Hinweis, wir werden hier spoilern, wo es notwendig ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Und spielerisch stellt sich das eben so dar, dass es das hat eigentlich zweieinhalb erhebliche Teile. Das eine ist, sind eher so Jump-and-Run-Passagen. Da muss man ein bisschen gucken, wie komme ich denn von einem Ort in dieser Spielwelt zum anderen? Ein bisschen herumlaufen, hüpfen, klettern, manchmal auch mit dem Boot von A nach B fahren. Und das andere sind eher so Erkundungselemente oder vielleicht auch so leichte Puzzle-Elemente, wo man bestimmte Objekte in der Spielwelt finden muss, die dann Erinnerungen auslösen. Und manchmal blockieren auch bestimmte Monster den Weg und dann muss man eine Lösung dafür finden, wie man an denen wieder vorbeikommt. Das ist spielerisch der Kern von Sea of Solitude, würde ich mal sagen. Und ich würde schon mal ansetzen, einfach nur bei der Darstellung von Spielfigur und Spielwelt. Das ist, deswegen komme ich drauf und ich glaube, es ging auch so meiner Beobachtung nach vielen anderen, die über das Spiel geschrieben haben oder dieses Spiel besprochen haben, so dieser Bezug zur Depression, dass das so eine Klischee-Darstellung ist, diese Schattenfiguren. Also erstmal vielleicht so grundsätzlich für psychische Erkrankungen insgesamt, weil es so eine Darstellung ist, so man ist nicht man selbst, ne? Man ist nur noch so dieses schattenhafte Abbild von einem selbst. Und umgekehrt eben, weil das so schattenhafte Figuren sind, dass das man so mit Düsternis und Bedrücktheit und sowas verbindet, dass das gerade in Spielen, die sich auch mit Depressionen beschäftigen, ein gern gewähltes stilistisches Motiv ist, um halt darzustellen, die Form sozusagen, die physische Form, das ist noch die alte Figur, aber es ist nicht mehr dieser Mensch, der vorher gewesen ist. Ein anderes Spiel, das wir hier jetzt nicht besprechen werden, das habe ich mal gespielt, das heißt Please Knock on My Door. Das beschäftigt sich explizit mit dem Thema Depression. Da ist die Spielfigur auch so ein kleines Schattenmännchen. Ist das ein gelungener Ausdruck, um diesen Zustand zu beschreiben?
Eigentlich schon, ja. Weil die, also solche Erkrankungen wie Depressionen haben eine Eigenschaft, die nennen wir in der Fachsprache Ich-Dyston. Das heißt, da verändert sich was an einem selber, man kennt sich so nicht. Also das Gegenstück wäre die Ich-Syntone-Erkrankung, das heißt zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung. Bei einer Persönlichkeitsstörung ist es so, man entwickelt sich auf eine gewisse Art und Weise und die Schwierigkeiten, die man so hat, wachsen quasi in die Persönlichkeit hinein. Während bei einer Depression ja eine Veränderung eintritt. Man kennt sich irgendwie so, als so bin ich normal quasi. Und dann plötzlich oder auch weniger plötzlich verändert man sich und irgendwie erkennt man sich selber gar nicht so richtig wieder. Und ja, auch dieses sich selbst als hässlich empfinden, auch solche Sachen wie tatsächliche Veränderungen, also sich nicht mehr so gut um sich kümmern können, einfach auch irgendwelche stressassoziierten Symptome, die man hat. Also der Körper kann sich ja tatsächlich verändern in so einer Depression. Ich kenne viele, die haben dann Hautprobleme oder Geschichten, die mit irgendwie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Augenringe, solche Sachen, das sind ja alles Sachen, die sichtbar sind. Deshalb finde ich, passt das eigentlich schon ganz gut. So ein, ich sag mal, etwas verwahrlost verändertes Äußeres zu haben. Wirkt klischeehaft, ist aber und ist auch nicht bei allen so. Also das ist auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich und bei vielen ist es auch einfach nicht so. Aber das kann man schon so machen, ja.
Hast du denn in dem Spiel was entdeckt, was diese Interpretation, dass das ein Titel ist, der sich unter anderem auch so lesen lässt, dass es ein Titel ist, der sich mit Depressionen oder einem depressiven Zustand auseinandersetzt? Oder würdest du insgesamt eher sogar direkt sagen so, naja, ich weiß ja nicht.
Ja, also es gibt schon Aspekte, die so aussehen wie in der Depression. Jetzt ist Decay sicherlich nicht schwer depressiv, sondern wenn man sagen würde, die ist eher, ja, ich sag mal, leicht depressiv, dann kann man das schon so sehen, aber sowas wie Schuldgefühle, sich wertlos fühlen, also sowieso insgesamt vermindertes Selbstwertgefühl, solche Sachen, also überhaupt die Stimmung, wobei die jetzt ja nicht durchgehend schlecht ist, sondern es ja durchaus auch Lichtblicke gibt, aber weitgehend ist die Stimmung ja schon gedrückt, so. Mit den anderen beiden Kernsymptomen, Interessen und Freudlosigkeit und Antriebsarmut, kann ich jetzt nicht so gut sehen, aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen die Einschränkung, wie man sowas in einem Spiel darstellen kann. Das war ja etwas, was in Depression Quest zum Beispiel dort wahrscheinlich deutlich einfacher war, weil dort Handlungsoptionen dann nicht zur Verfügung standen, dadurch, dass sie angezeigt waren, aber durchgestrichen. Das ist etwas, das sehe ich in Sea of Solitude eher nicht. Also zumindest nicht bei Kay. Später kommt ja noch die Repräsentation von dem Freund. Findet sowas dann eher schon mal statt. Also sowas wie keine Lust haben, sich sozial zurückziehen, so keinen Kontakt haben wollen zu irgendwem, nichts mehr machen wollen, immer schlecht gestimmt sein. Da sieht man das schon noch deutlicher. Bei Kay selber eigentlich nicht so sehr. Aber wie gesagt, die gedrückte Stimmung sicherlich und so ein paar andere Sachen. Ja, das mit den Schuldgefühlen, diese negativen Gedanken immer, dieses Selbstbeschimpfen, das ist etwas, das kommt ja schon vor, deshalb ja, also würde sie mit der Symptomatik zu mir kommen, würde ich wahrscheinlich keine Depression, sondern eine Anpassungsstörung mit depressiver Symptomatik vergeben, aber das kann man schon sehen, ja.
Okay. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu der Depression Quest, also das ist im Grunde genommen ein Text-Adventure, wenn man so will. Es ist 2013 schon erschienen. Das sind halt einfach Texte, die bestimmte Situationen beschreiben und dann kann ich als Spieler eben verschiedene Handlungsmöglichkeiten oder Antwortmöglichkeiten und Ähnliches einfach auswählen, um dann innerhalb dieser Situationen dann den Fortlauf der Geschichte ein bisschen mitzubestimmen. Und der interessanteste Kniff aus meiner Sicht an dem Titel ist eben tatsächlich das, was du beschrieben hast, dass dann manchmal Handlungsoptionen zwar angezeigt werden, die ich aber gar nicht auswählen kann. Und das ist eine sehr schöne Versinnbildlichung von dem, was wir in unserem Gespräch über Hellblade schon mit diesen Negativsymptomen angeführt haben, dass also jetzt dir, sag ich mal, du in deinem Handlungsspektrum eingeschränkt wirst. Ja? Also normalerweise.
Wobei, ich muss dich unterbrechen.
Bitte.
Bevor hinterher im Forum jemand schimpft, bei Depressionen nennt man das nicht Negativsymptome. Das nennt man nur bei der Schizophrenie Negativsymptome. Aber du meinst solche Symptome wie Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und so ein schwere Gefühl und solche Sachen.
Genau, aber, und unter dem Begriff haben wir es ja das letzte Mal aufgegriffen.
Genau. Ja, ja.
Und haben da schon so ein bisschen beklagt und auch diskutiert, dass es für Computerspiele natürlich sehr, sehr schwierig ist, sowas abzubilden. Erstens, weil eine Repräsentation von meine Spielfigur kann sich kaum aufraffen, aus dem Bett aufzustehen, ist nicht wahnsinnig aufregend für den Spieler, das irgendwo jetzt interaktiv nachzuvollziehen. Es ist in der Darstellung teilweise dann auch einfach ein bisschen schwierig. Und da hat es natürlich so eine Darstellung wie Depression Quest erstens einfacher, weil es das in seinen Textpassagen einfach erzählen kann wie ein Roman, aber eben hier einen relativ cleveren Weg gefunden, das für den Spieler so ein bisschen greifbarer zu machen, indem eine, wenn man so möchte, interaktive Schaltfläche zwar da ist und man will sie sozusagen anklicken, normalerweise geht das auch, aber in diesem Falle reagiert das System auf einmal nicht mehr, was eigentlich halt einfach ein relativ schöner Ausdruck dafür ist. Ne? Das sind, wenn ich jetzt gesund wäre, dann sind das alles Handlungsoptionen, die mir zur Verfügung stünden, aber durch die Erkrankung kann ich da jetzt klicken, wie ich will. Das geht einfach nicht in diesem Moment. Und das ist etwas, das jetzt bei Sea of Solitude auch vermutlich wieder durchschlägt. Sea of Solitude hat, wenn man so möchte, so ein bisschen das Glück, dass wir es nicht so sehr darauf festnageln können, dass wir können nicht sagen, ja, der Entwickler hat ganz deutlich erklärt, dass er das oder das darstellen möchte und das passt hier nicht. Aber man hat auch bei Sea of Solitude so ein bisschen das Gefühl, es geht ja um, also auch jemanden, der sich sehr einsam fühlt, der offensichtlich mit argen Selbstzweifeln zu kämpfen hat. Man hat dieses kleine Schattenmännchen, das oder Mädchen, das jetzt hier in diesem Falle da durch die Gegend hüpft und das auch mit all diesen Verwundungen und Problemen aus der Vergangenheit konfrontiert wird und so. Aber im Spiel selber, in dem, was ich als Spieler mache und tatsächlich selber durch meine Handlungen nachempfinde, habe ich eine sehr agile, sehr bewegliche, sehr mobile und auch wieder sehr kompetente Spielfigur, mit der ich hier all diese Aufgaben auch noch relativ mühelos meistere. Das Spiel ist auch noch in seinem Anspruch sehr, sehr einfach. Das heißt also für mich als Spieler, für das, was mir als Aufgabe gestellt wird, unabhängig von dem, was die Erzählung symbolisiert, ist das Ganze ziemlich einfach. Das ist alles ein ziemlicher Spaziergang.
Was ich allerdings ganz hübsch finde, sind zwei Dinge. Und zwar erstmal ist es ja dann doch nicht so hundertprozentig einfach, weil es gibt ja noch dieses Lichtmädchen. Und das fliegt ja einfach weg letztlich. Das fliegt einfach so vergnügt, gerade am Anfang, oft vergnügt irgendwie so vor einem her. Gegen Ende kann man sich mit dem, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch ein bisschen verbünden. Aber da muss man sich schon so ein bisschen mühsam den Weg bahnen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Und das Zweite ist, es gibt ja gerade ganz zu Anfang hauptsächlich, wobei später auch, gibt's ja so ja, Gedankenmonster, die unter der Wasseroberfläche sind und die einen schnappen und die einen dann auch fressen, wenn man ins Wasser fällt zum Beispiel oder zu lange durchs Wasser schwimmt. Und das ist eben etwas, das passt ganz gut zu dem, ja, was viele Menschen in so Grübelspiralen erleben. Wenn ich mich zu tief da reinbegebe, wenn ich zu lange bei diesem Gedanken bleibe, dann frisst er mich auf. Ich muss mich ablenken, ich muss da wieder rausgehen. In der Therapie würden wir jetzt sagen, nee, muss man nicht unbedingt, sondern man kann auch versuchen, sich dem irgendwie ja, auf eine strukturierte Art und Weise zu nähern. Aber das ist wieder ein Teil, den finde ich eigentlich ganz gut dargestellt.
Dann bleiben wir doch bei dem gleich mal, weil das sind ja vielleicht auch noch andere Aspekte, die man mal einfach besprechen kann. Und das Ganze ist ja so das klassische Symbol für das Unterbewusstsein, ist ja immer so der Ozean, ne? Und das sind dann diese Erinnerungen oder eben andere, jetzt diese Monster repräsentieren dann ja vielleicht unangenehme Ereignisse oder Emotionen, die da unter dieser Oberfläche lauern. Und vor der Auseinandersetzung damit fürchtet man sich. Und im Spiel ist das dann eben dargestellt durch eben, wenn man in dieses Wasser springt und nur auch an dieser Oberfläche herumpaddelt, dann sind diese Monster gefährlich und schnappen nach einem und davor muss man Reißaus nehmen. Und ansonsten aber, indem man da verschiedene Aufgaben löst, kann man ja dieses Wasser absenken und legt dann diese Erinnerungen richtig frei, sodass dann eine tatsächliche Auseinandersetzung und auch erstmal eine Erinnerung an diese Erlebnisse stattfinden können. Das heißt also, dadurch, dass man diese Erinnerungen freilegt, wird dann auf einmal erst offenbar, da gab es dieses Ereignis und oh, dieses Ereignis ist etwas, das da begraben liegt und das mich beschäftigt und das zu einem gewissen Grade für meinen aktuellen Zustand verantwortlich ist. So vom Eindruck her habe ich das Gefühl, da ist auch so dieser Prozess, der da so ein bisschen symbolisch nahegelegt wird, erscheint jetzt mir als Laien auch erstmal ganz treffend, oder?
Ja, geht so an der Stelle. erstmal würde ich das, was unter der Wasseroberfläche ist, nicht als unbewusst sehen. Also, und schon gar nicht als das sogenannte dynamische Unbewusste der Psychoanalyse. Ich bin keine Psychoanalytikerin, aber das funktioniert nochmal anders. Aber die Sachen, die da stattfinden und die diese Monster machen, die sieht man ja auch. Und das diese Monster sprechen ja auch mit einem und so. Deshalb, das ist ja alles schon sehr bewusst. Das ist nur gefährlich. Ansonsten, ja, da kommt sicherlich immer so ein bisschen drauf an, wie man Bewältigung auffasst, weil eigentlich wird dann ja die Problemlösung zu einem. Also das ist so ein bisschen auch ein Grundproblem, was ich mit vielen Kapiteln in dem Spiel habe, ist, dass Decay sich an vielen Stellen durch diese verschiedenen Level bewegt und ja anderer Leute Probleme löst und dadurch selber ja eher belasteter wird. Aber erstmal in weiten Teilen des Spiels ist es der Erfolg, wenn man anderer Leute Probleme gelöst hat. So, das eigene Monster im Anfangsteil des Spiels lässt man eher links liegen. Da bewegt man sich ja durch das Level. Ich weiß gar nicht, senkt man da schon auch die Wasseroberfläche ab? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber das lässt man erstmal links liegen. Da kümmert man sich gar nicht großartig drum. Und dann kümmert man sich erstmal um andere Leute. So. Und um irgendwelche anderen Ereignisse in seinem Leben. Also das heißt, der Blick wird nicht auf das Innere gerichtet, sondern der Blick wird eher nach außen gerichtet, auf Ereignisse, auf Sachen, die passiert sind. Gar nicht so sehr darauf, wie gehe ich mit mir selber um. Das passiert ganz am Schluss nochmal, aber in weiten Teilen des Spiels eher tatsächlich nicht. Und ja, kann man auch nochmal interpretieren gleich.
Ja, das ist so ein bisschen schwankend da auch, ne? Es gibt ja noch was, wo man so mal vielleicht draufschauen könnte. Und zwar, es wird ja schon so ein bisschen nahegelegt, wenn nicht sogar, ich glaube, so halbwegs explizit gesagt, dass die Kay auch so eine Art Helferkomplex hat, ne? Dass sie die ganze Zeit dann auch sich diese erstens verantwortlich fühlt, die Probleme anderer Menschen zu lösen und sich auch deren Sorgen aufbürdet. Es ist ja auch sogar so, dass man dann zwischendrin, sie hat ja so einen Rucksack dabei und dann eben diese dunklen, schattenhaften, was ich so interpretiere, zumindest so als Sorgen und Nöte, in diesen Rucksack reinstopft, ne? Dass man das Gefühl hat, so, sie löst zwar anderer Leute vielleicht Probleme, aber sie bürdet sich selbst damit auch immer wieder neu aufs Neue mehr auf.
Ja, genau. Das ist so das, wo ich sagen würde, sie versucht halt irgendwie die eigenen Monster so ein bisschen links liegen zu lassen und kümmert sich eher um die der anderen und was auch immer diese oder wessen Sorgen das auch sind, die sie da aufnimmt. Letztlich wird sie dadurch, dass sie das so macht und dass sie das so versucht, eher belasteter. Also sie geht belastet in die Situation rein und merkt, okay, wenn ich mich mit meinem eigenen Monster konfrontiere, werde ich gefressen, also kümmere ich mich um die anderen.
Das ist dann halt so eine Durchmischung in dem Spiel, wo es mir zumindest dann auch ein bisschen schwerfällt, dann irgendwo den Finger drauf zu legen und zu sagen, okay, genau darauf will dieses Spiel hinaus. Also ich habe nicht, weil es wirkt dann immer so ein bisschen, es fehlt so die klare Linie. Also man hat das Gefühl, es ist zum Beispiel diese Darstellung da, dass das dann alles sozusagen, das ist, ne, sie hat ihr Päckchen zu tragen und das Päckchen wird immer größer. Aber man hat umgekehrt keine Darstellung, dass sie da immer schwerer dran zu schleppen hätte, sondern ne, die Figur bleibt ja weiterhin so mobil wie vorher. Und es gibt ja auch dieses Bötchen, mit dem man selber rumfährt, das ist so eine kleine Nussschale. Und dann gibt's noch diesen größeren kleinen Dampfer. Und wenn man die Probleme von diesen Familienangehörigen gelöst hat, dann sind die auf einmal auf diesem größeren Schiff. Und auf diesem größeren Schiff sieht es aus, als wären da alle glücklich und da wäre es viel sonniger und das Wetter ist dort besser und so weiter. Und sobald aber die Leute auf diesem anderen Schiff sind, dann vorher kann man mit denen kommunizieren und wirklich reden und dann sind die irgendwie weit entfernt und das ist auf einmal eine Sprache, die man nicht mehr versteht. Und auch das ist so einfach vom symbolischen Ausdruck etwas, wo ich das Gefühl hatte, so, das ist an sich ja ganz gelungen. Sie, die jetzt so, jetzt bleibe ich mal bei dieser Interpretation, in irgendeinem depressiven Zustand gefangen ist, diese Menschen, die dort normal und glücklich sind auf einmal, sind für sie nicht erreichbar. Die sind so in einer Art anderen parallelen Realität und da findet auf einmal diese Kommunikation ist nicht mehr möglich, weil es andere unterschiedliche Realitätszustände sind, wo es schwierig ist, die einfach kommunikativ zu überbrücken. Aber ich habe so zwischendrin immer das Gefühl, ich weiß nicht so genau, was das Spiel genau machen will. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es diese eine klare Linie gibt, sondern es will einfach ganz viele Dinge gleichzeitig, sodass es dann ab und zu ein bisschen schwierig ist, genau den Finger drauf zu legen und zu sagen, so hier, genau darum geht's und genau das wird auch mit einer gewissen Konsequenz auserzählt oder repräsentiert.
Ja, also das mit dem Boot, wo die Familienangehörigen sind, das habe ich jetzt nicht in die Tiefe interpretiert, weil es nicht so richtig viel Sinn macht, dass die plötzlich wieder glücklich werden, weil Kay irgendwie sowas gemacht hat. Also das ist, fand ich eh verkürzt. Deshalb bin ich da nicht so in die Tiefe, habe ich da nicht so in die Tiefe gedacht. Das mit dem Rucksack war ja schon so, das ist ja schon ganz kurz am Rande mal so ein bisschen aufgenommen worden, nämlich in dem Level mit dem Freund, wo sie an irgendeiner Stelle sagt, dieser Rucksack, also sie setzt den, glaube ich, irgendwann ab oder so, der ist ja ganz schön schwer, schleppe ich das schon die ganze Zeit mit mir rum. So nach dem Motto, das habe ich gar nicht bemerkt, dass ich mir das alles aufgebürdet habe. Und das ist tatsächlich etwas, was man auch oft, ja, eine Erfahrung, die viele auch so machen. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich schon geht oder wie belastet ich bin. Ich habe jahrelang noch weiter funktioniert, bis ich dann irgendwann ganz zusammengebrochen bin oder bis ich erst gemerkt habe, was alles so los ist. Deshalb, die Darstellung finde ich eigentlich jetzt gar nicht so furchtbar.
Dann guter Punkt. Also das ist mir so nicht in den Sinn gekommen. Da hast du recht, dass man quasi einfach weitermacht, bis dann irgendwo das Fass überläuft. Ne? Und dass das nicht unbedingt so ein gradueller Prozess der Verlangsamung ist, sondern eher so ein Kollaps.
Genau, zumindest auch vor allem in der eigenen Wahrnehmung. Wenn man andere Leute fragt, haben die oft schon viel früher was mitbekommen. Aber Betroffene in der eigenen Wahrnehmung bekommen das oft erst mit, wenn es richtig schlimm ist. Und also außer, man kennt das schon von sich und kennt Frühwarnzeichen und sowas alles, aber also oft ist das so, dass man eher so das Gefühl hat, okay, ich funktioniere und schaffe alles noch irgendwie zu handeln und irgendwann bricht es dann ganz zusammen, ja. Das passt eigentlich schon.
Genau. Das nächste, was ich so ein bisschen drauf hatte auf meiner Liste, das hast du jetzt schon erwähnt, das habe ich mir auch schon gedacht, dass dir das zu Holterdiepolter und auch zu trivial ist in der Darstellung, dass halt quasi dann, sobald hier Kay auch beigetragen hat zu dieser Problemlösung von Familienangehörigen, dass man so das Gefühl hat, so okay, da ist jetzt aber dieses entscheidende Puzzleteil eingesetzt worden und auf einmal ist dann auch alles wieder eitel Sonnenschein. Wobei man, was ich aber ganz interessant fand, ist, dass ja, es geht ja auch um sowas wie soziale Isolation oder das Zusammenbrechen von Kommunikation, entweder dadurch, dass sie, jetzt im Falle des kleinen Bruders, nicht zuhört oder dann im Falle der Darstellung des Vaters, der sie nicht an sich so richtig heranlässt und so. Ist das was, wo du drauf schaust und sagst so, naja, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal als Botschaft ziemlich gut, dass man genau solche Dinge heilen muss, wenn an irgendeiner Stelle die Kommunikation mit dem sozialen Umfeld zusammenbricht und dass das sowas ist, wo man dass das eine gewisse Sensibilität schafft für sowas.
Ja, Kommunikation mit dem sozialen Umfeld oder insgesamt mehr in Kontakt treten ist sicherlich etwas, was wichtig ist. Gut, das mit dem Bruder, das ist so eine Stelle, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, was ist das jetzt? Weil, vielleicht einmal kurz zusammengefasst, in dieser Episode geht es darum, dass der Bruder, der deutlich jünger ist als Kay, in der Schule gemobbt wird und versucht ihr das immer wieder zu sagen und auch so ein Stück weit lebensmüde Gedanken sogar äußert an einer Stelle und sie ist mit ihrem Freund die ganze Zeit beschäftigt und hört nicht zu. Und dann wird ihr das da quasi klar und sie bekommt furchtbare Schuldgefühle und versucht das irgendwie alles gerade zu biegen, was ihr am Ende letztlich auch gelingt. Was auch nicht so ganz einfach ist, diese Monster-Repräsentation des Bruders, das ist so ein großer Vogel, dann irgendwie zu besänftigen und wieder auch dazu zu bekommen, dass er wieder zugänglich ist. Der fliegt ja auch mehrfach weg und dann muss sie hinterher mit ihrem Bötchen und versuchen irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und das ist sowas, wo ich mir denke, naja, was möchte das Spiel an der Stelle sagen? Möchte das Spiel sagen, dass die Teenager-Schwester für das Wohlbefinden des jüngeren Bruders verantwortlich ist und nicht die Eltern, die eigentlich verantwortlich wären, weil die viel zu viel mit sich zu tun haben? Oder was soll das an der Stelle? Also das fand ich schräg, muss ich sagen.
Also wenn man eine Botschaft daraus extrahieren will, dann eine, dass man anderen Menschen halt wirklich auch aktiv zuhören sollte, wenn sie einem Probleme berichten. Also dass das so eine Aussage ist, so hey, Menschen haben häufig, auch in deinem Umfeld wird es Menschen geben, die mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben, ja, und sei sensibel und hör halt zu, wenn da Leute sich damit an dich wenden. So in diese Richtung. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht in diese Richtung geht, dass das ihre, auch die Erkenntnis ist, die Kay daraus zieht, so ein bisschen, ne? Dass sie da was versäumt hat, sich jemandem wirklich zuzuwenden. Aber ja.
Auf der anderen Seite sagt uns das jetzt, dass man als verliebter Teenager sich nicht verhalten darf wie ein verliebter Teenager.
Nee, das ist vielleicht auch das Bestandteil ihrer psychologischen Problematik, dass sie sich da nicht selber von haken lässt und sagt, ich in dieser Situation in meinem Leben und in diesem Alter und so war nicht von mir zu erwarten. Oder ist es zumindest entschuldbar, dass ich das verpasst habe, dass ich diese Signale nicht wahrgenommen habe, sondern dass ja quasi vielleicht das gerade eine der Ursachen dafür ist, dass es ihr selber dann so schlecht geht, dass sie nicht in der Lage ist, sich selbst das zu verzeihen oder das vor sich selbst zu rechtfertigen.
Genau, das ist so das, was das ist sicherlich so. Also das heißt, das ist ihr eigenes, ja, kognitives Schema, was letztlich sagt, dass sie dieses Monster vom Anfang sagt ja auch, und sie kommentiert das ja an einigen Stellen auch, dass sie egoistisch ist, nur an sich selbst denkt, solche Sachen. Das ist schon was sie sich selber ja gar nicht zugesteht. Also im Nachhinein gesteht sie sich ja nicht zu, wirklich auch mal an sich, letztlich auch an sich zu denken, sondern sie geht ja sehr hart mit sich ins Gericht. Und das, genau, das ist schon was, wo ich sagen würde. Trotzdem ist es ja so, dass irgendwie das Level-Ziel ist, den Bruder glücklich zu machen.
Ja, und auch sonst so, also in der weiteren Progression, ne? Das ist dann hinterher aufgelöst, und das meinte ich auch vorhin schon. Das Spiel wirkt da einfach ein bisschen unfokussiert, dass man nicht so genau weiß, was will es eigentlich, sondern es ist so ein Potpourri aus Problemstellungen oder sonst. Also hier haben wir halt noch den gemobbten Bruder, und das ist jetzt einmal hier, das ist eine, diese psychologische Notsituation. Und dann haben wir die Ehekrise der Eltern sozusagen auf den beiden Seiten, auf Seiten von Vater und Mutter, die da abgehandelt wird. Und das steht alles in gewisser Weise ein bisschen für sich und ist dann aber auch wieder ein bisschen verwoben mit der Erzählung von Kay. Und dann gibt's ja auch noch den Freund. Und so ein ganz kohärentes Ganzes entsteht daraus nicht.
Genau, bei den Eltern finde ich ja auch noch ganz interessant, dass ja auch so ein bisschen die Beziehungsgeschichte der Eltern da nachgezeichnet wird und die ja dann letztlich auch ja einfach Kinder zur Rettung ihrer Beziehung quasi bekommen haben. Also dass immer wieder gesagt wird, okay, jetzt bekommst du einen kleinen Bruder, jetzt dann wird alles schön. Es war nie richtig schlecht, aber dann wird's noch schöner. So, das ist halt etwas, da könnte man jetzt so interpretieren, dass sie ja von vornherein die Aufgabe hatte, die Beziehung der Eltern zu kitten, so als implizite Aufgabe, die ihr biografisch übergeben wurde. Und das passt dann an der Stelle schon wieder ganz okay, so, dass sie das so sieht und dass sie da dieses, diesen Helferkomplex in Anführungsstrichen entwickelt hat.
Ja. Und es ist ja auch so ein allgemeines Thema, am deutlichsten vielleicht bei dem Freund, bei Jack, dass unsichtbar, zunächst unsichtbar eben diese Probleme auch überhaupt existieren in dem näheren Umfeld. Ne? Also der Freund wird ja immer dargestellt als dieser große, strahlend weiße Wolf. Und erst am Schluss sozusagen, wenn sie dann mal an ihn näher rankommt oder sowas, dann zerbricht auf einmal diese Maske und dann kommt dahinter auch eines von diesen Schattenmonstern zum Vorschein. Und wo man halt auch wieder so sieht, okay, das war nur eine Fassade, hinter der er sich versteckt hat. Und in Wirklichkeit verbarg sich dann dahinter eben auch wieder jemand, der mit ganz erheblichen psychischen Problemen zu kämpfen hatte.
Genau, das ist die, das bröckelt ja so langsam und er läuft weg. Und es kommen ja auch immer wieder Szenen aus deren Beziehungen, die dann irgendwie akustisch dargestellt werden. Dann gibt es ja noch diese, diese Schuldgefühl-Mädchen, die da Kay auch behindern in dieser ganzen Episode. Und wie gesagt, er ist sicherlich der Charakter, der am noch deutlichsten einfach depressiv ist.
Im Spiel ist es so ein riesiger weißer Wolf, das heißt, sie umarmt nur so seine Nasenspitze. Und im Spiel ist es dann so, als ob diese Berührung, diese emotionale, positive Zuwendung für ihn geradezu Schmerzen verursacht.
Genau, und er stößt sie ja auch weg, reagiert auch ein Stück weit gereizt auf sie, stellt sie als nervig dar, solche Sachen. Also, das passt schon ein Stück weit zu manchen Symptomen, die man so sieht. Manchmal auch nicht, aber manchmal schon.
Ja. Ist ein bisschen ironischerweise, aber auch der Charakter bei der Auseinandersetzung mit dem, wo ihr dann auffällt, sie muss sozusagen loslassen können und sagen, ich muss mich jetzt auch mal mit meinen eigenen Problemen beschäftigen, ich kann nicht jeden retten auf dieser Welt.
Ja, das ist so. Also da ist ja der Punkt, wo sie dann auch merkt, wie voll ihr Rucksack auch schon ist und dass sie den die ganze Zeit schon mit sich rumgeschleppt hat. Genau, und danach kommt ja irgendwie der Abschlussbereich, wo man sich dann mit den eigenen, mit den eigenen Monstern quasi nochmal beschäftigt, mit seinen eigenen Dämonen quasi. Und da fand ich es ja wieder ganz klassisch letztlich, das ist ja am Ende damit endet, dass die riesigen Wesen schrumpfen und man sich aber mit denen dann verträgt. Und die, ich weiß gar nicht, wie viele waren das nochmal? 3 oder so, kann das sein? Einmal so ein zurückgezogenes in so einer Muschelschale und ein aggressives, selbstzerstörerisches und dann ja noch dieser Lichtteil. Und das ist so eine ganz klassische Darstellung eigentlich. Das passt auch. Also ich habe einige so Therapieansätze, wo das auch irgendwie in so einer romantisierten Form zu passt. Ich weiß nicht ganz genau, ob mir das angenehm ist oder unangenehm, aber das ist schon eine ziemlich klassische Darstellung, dass man sich mit seinen eigenen inneren Anteilen nützlich anfreundet und sie akzeptiert und dann in sich integriert und dann wieder normal wird letztlich.
So eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Ende von Hellblade kann man schon erkennen, oder? Dass da auch wieder so ein bisschen Akzeptanz, Integration von negativen Gefühlen, Persönlichkeitsmerkmalen oder jetzt in dem anderen Falle eben auch von Krankheitssymptomatik und sowas, dass das ans Ende gesetzt wird, ne? So bin ich und damit komme ich jetzt klar. Ich komme mit mir selber zu einem gewissen Grad ins Reine, als Schlusspunkt gesetzt wird.
Ja, genau. Das scheint die Art und Weise zu sein, wie man mit sowas umgeht, ja. Wobei ich bei Sea of Solitude da deutlich weniger Bauchschmerzen habe. Weil die Monster, die da vorher so riesig und gefährlich waren, müssten ja auch erstmal schrumpfen. Ich glaube, das tun sie von alleine. Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Aber die müssen auf jeden Fall kleiner werden. Und das ist ja etwas, die Integration von solchen Aspekten, das kann man schon als positiven Schlusspunkt sehen. Also da bin ich eigentlich relativ zufrieden mit, muss ich sagen. Anders als bei Hellblade, wo ich ja so ein bisschen kritisch war, weil das so ein bisschen wirkte, als würde man sagen, na ja, man muss nur seine Schizophrenie akzeptieren, dann ist die nicht mehr so schlimm. Und an der Stelle sind wir einfach auch noch mal mit verschiedenen Schweregraden von Erkrankungen unterwegs. Also bei so einer Schizophrenie ist das ja einfach eine Erkrankung, die fast in allen Fällen eine schwere Lebensbeeinträchtigung verursacht. Und hier, wenn ich schon gesagt habe, na ja, wahrscheinlich haben wir es hier noch nicht mal mit dem Vollbild einer Depression zu tun, sondern eher mit so einer leichteren subklinischen Form. Und es geht eher darum, eigene düstere Anteile so ein bisschen zu integrieren, sich damit zu beschäftigen und so. Damit bin ich, wie gesagt, eigentlich relativ einverstanden. Würde ich so ähnlich auch machen, auch wenn die Darstellung furchtbar kitschig ist, wie ich finde.
Ist das Spiel, also dann kann man also, in, wenn, sagen wir mal jetzt, ne, wenn es jetzt nicht irgendwo wirklich in eine richtige handfeste, nenne ich es jetzt mal, Depression reingeht oder sowas, kann man halt auch sagen, ja, das kann so funktionieren. Da kann man sich zu einem gewissen Grade auch selber am eigenen Schopfe aus dem Treibsand ziehen.
Naja, es ist also eine Depression, wenn es eine richtige Depression ist, ist erstmal eine behandlungsbedürftige Erkrankung. So. In dem Fall haben wir ja schon festgestellt, ist es gar nicht so richtig eindeutig und nicht so richtig klar. Und also sie wirkt eher so ein bisschen niedergeschlagen. Aber da, ich habe ja schon gesagt, würde die bei mir in die Behandlung kommen, würde ich ihr wahrscheinlich keine richtige Depression diagnostizieren. Deshalb kann man da schon sagen, na ja, sowas kann durchaus auch mit Selbstachtsamkeit und ein Stück weit wieder weggehen. Mich hat das allerdings an etwas erinnert, was in den letzten Jahren unter meinen Patientinnen und Patienten so ein bisschen im Trend war, nämlich gibt es so ein Ratgeberbuch, wo es um das innere Kind ging und also inneres Kind, damit ist quasi metaphorisch gemeint, dass man alte emotionale Verknüpfungen bewusst betrachtet, damit feststellt, dass die ihre Wurzeln in der Kindheit hatten, versucht zu verstehen, woher das kommt, versucht zu verstehen, warum das mal funktional war und dann versucht, das irgendwie zu überwinden. Und in diesem Ratgeberbuch wird dann unterteilt zwischen dem Sonnenkind und dem Schattenkind und die entsprechen so ein bisschen diesen Monstern, die man da findet. Also ich fühlte mich zumindest sehr daran erinnert. Und das ist schon etwas. Ich weiß, dass vielen sowas hilft. Ich weiß aber auch, dass es viele überfordert. Also klar, mit Selbstreflexion, also Selbstreflexion kann was bringen. Aber wenn man merkt, dass es nichts bringt, macht es schon doch noch Sinn, sich behandeln zu lassen. Das wäre mir noch wichtig.
Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, also zum einen war es der Wunsch, da einfach einen künstlerischen Ausdruck zu schaffen für sehr persönliche Erlebnisse, aber zum anderen eben aber auch zu sagen, wir wollen geistige Gesundheit und auch eben das vielleicht das Kümmern um sich selbst oder sonst irgendwas in dem Spiel so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken und damit auch irgendwie eine Art von Beitrag leisten. Und jetzt wäre meine Frage, leistet dieses Spiel in irgendeiner Form einen Beitrag, würdest du sagen? Kann das positive Effekte haben? Kann man daraus was mitnehmen? Kann man daraus was lernen oder sowas? Oder ist es am Ende, was ja nicht schlimm wäre, einfach nur eine Erzählung über Erlebnisse, die psychologisch belastend gewesen sind, die hier aufgearbeitet werden?
Das Problem, was ich sehe, ist, dass, also erstmal so ganz zusammengefasst, kann das schon ein Stück weit, ja, so ein Beitrag vielleicht sein. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist diese Inkonsistenz, über die wir schon gesprochen haben. Weil zum Beispiel irgendwie mussten wir ja schon relativ lange ruminterpretieren und drüber reden, bis aufgefallen ist. Und das ist schon ein bisschen hintergründig, dass dieses ganze Kümmern um die anderen eigentlich ihr selber mit ihren Problemen nicht wirklich was bringt. Sie ist ganz zufrieden, wenn sie die anderen sieht auf diesem Boot, und das ist ganz schön, aber das wäre jetzt etwas, wo ich sagen würde, na ja, eigentlich dreht sich's ja an den meisten Stellen gar nicht so sehr um Kümmern um sich selbst, sondern es geht ja um das alte Muster, was sie hat, nämlich ich kümmere mich um andere, damit es denen gut geht, und beschäftige mich nicht mit meinen Problemen und mit den eigenen Themen. Und an der Stelle, finde ich, wird's auch ein bisschen abstrakter, so, dass dieses Beschäftigen mit den eigenen Themen, das, finde ich, steht eher ein bisschen im Hintergrund. So, also man muss ja, um dieses Spiel durchzuspielen, muss man sich um alle anderen kümmern und am Ende irgendwie auch Frieden schließen mit den eigenen dunklen Anteilen, damit man wieder ganz wird. Aber ja, so eine richtig klare Aussage, dass dieses Kümmern um die anderen eher schon, dass das schon irgendwie ganz nett ist, aber das ist ja, also das, was ich immer eher versuche zu vermitteln, ist, dass es wie im Flugzeug ist. Also wenn diese Sicherheitshinweise im Flugzeug da sind, wird ja auch gesagt bei diesen Sauerstoffmasken, dass man erst sich die Maske aufziehen soll und dann anderen helfen. Weil wenn man selbst erstickt, kann man niemandem helfen. Und das ist etwas. Also mein Stil wäre es nicht, sagen wir es mal so. Aber gut, kann man vielleicht so oder so sehen. Sie arbeitet halt nicht ihre eigenen Erlebnisse auf, sondern, keine Ahnung, versucht was wieder gut zu machen. Ich weiß es gar nicht so richtig.
Mhm. Ich meine, wenn man so überlegt, was könnten solche Spiele denn überhaupt in der Theorie leisten, gibt es ja verschiedene Ebenen. Also einmal können sie ja irgendeine Art von aufklärerischem Effekt haben, ne, indem sie eben zum Beispiel Wissen vermitteln, ne, für Krankheiten, die vielleicht missverstanden sind oder ähnliches. Das ist so ein bisschen auch wie bei Hellblade, wo wir ja gesagt haben, dass das ein Teil der Symptomatik dann wirklich sehr, also im Rahmen des Möglichen authentisch abbildet. Es könnte auch so eine Art, ja, wenn man so sagt, vielleicht sogar so eine Art, ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist, aber zumindest mal unter den theoretischen Möglichkeiten aufgelistet, so eine Art heilsamen Effekt haben, dass man das sogar als vielleicht Betroffener eher spielt, sich vielleicht verstanden fühlt wenigstens, ja, oder ähnliches, dass das so einen gewissen therapeutischen Zug hätte. Und letzteres ist ja gefühlt vielleicht jetzt nicht so die, weiß ich gar nicht, was wo ich überhaupt die zentrale Absicht auch des Spiels verorten sollte. Ich glaube halt, diese Durchmischung ist halt überall so in kleinen Aspekten und Facetten, kann man bestimmt überall mal sagen, hier und da ist der eine oder andere Aspekt vertreten, ne? Weil wenn man das so spielt, es gibt ja eine relativ breite Palette an Problemen und sowas, und da können vielleicht Leute sich selbst drin wiederfinden. Und alleine überhaupt, dass es repräsentiert ist, kann dann ja schon vielleicht hilfreich sein. Ne? Ich sehe, dieses Problem ist jetzt nicht etwas, mit dem nur ich mich herumschlage oder auf das nur ich so reagiere. Aber so insgesamt geht's mir zumindest, ist es halt schwierig, so mit dem Blick auf das gesamte Spiel irgendwo genau zu sagen, ja, hier hier das will es oder auch hier funktioniert es auf diese oder jene Art so insgesamt. Würdest du es auch so sehen?
Ja gut, das mit der Darstellung, also beziehungsweise mit der Identifikation letztlich, dass man sich verstanden fühlt, das ist so ein Teil, da kann ich schon mitgehen. Also es gibt etwas, da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, das sind so die Faktoren, mit denen Gruppentherapie wirkt. Und da gehört halt sowas wie, also an erster Stelle steht da immer die Hoffnung auf Heilung, also die Idee, das kann überhaupt besser werden. So, und das ist ja schon dargestellt, ne? Es ist ja schon auch Besserung dargestellt und es ist schon auch irgendwie ein positives Ende und so. Das gibt's ja schon. Ansonsten auch sowas wie die Universalität des Leidens ist so immer der zweite Punkt. Da heißt es, ich bin nicht alleine damit. Es gibt andere, denen es ähnlich geht. Einfach dieses sich austauschen können, sowas. Das sind so die Sachen, die wirken schon. Und auf der Ebene wahrscheinlich ist das auch die hauptsächliche Leistung, die man dem Spiel so ein bisschen zusprechen könnte. Und ansonsten, ja, es sind eben die Wege, die man für sich so findet. Die muss ich nicht gut finden, aber.
Okay, ja, dann hätte ich gesagt, das nehme ich das einfach mal so als Schlusswort und sage wie immer, Ines, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier mit Rat und Tat und vor allem auch Korrektur zur Seite zu stehen.
Ja, immer gerne.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Das soll es gewesen sein mit Nachgeforscht für diesen Monat. Und dann hören wir uns in naher Zukunft hoffentlich mit einem weiteren Nachgeforscht wieder. Bis dahin.